Jetzt muss ich mich nicht mehr so anstrengen. Jetzt kann ich. Das ist das schönste Bild, was es gibt zum Ostersonntag. Das Grab ist leer. Da unten sieht man noch die Tücher, in denen Jesus eingewickelt war. Und man sieht den hellen Sonnenschein, der in das Grab hineinkommt. Aber Jesus ist nicht mehr in diesem Grab drinnen. Er ist auferstanden. Und wir haben vor 2 Tagen am Karfreitag über den Tod Jesu gehört. Und heute, Ostersonntag, werden wir über die Auferstehung hören. Und letzte Woche war jemand bei uns auf Besuch und hat dann gefragt, was ist euch wichtiger, Karfreitag oder Ostersonntag? Ich habe kurz nachgedacht und ich habe gesagt, du, das kann man nicht trennen, das gehört zusammen. Wenn es keinen Karfreitag gäbe, dann wäre das eine Katastrophe für uns, weil dann gäbe es kein Opfer für die Sünde. Dann wären wir noch in unseren Sünden. Und wenn es aber keine Auferstehung gäbe, dann wäre Jesus tot im Grab geblieben und das wäre genauso eine Katastrophe, denn das würde bedeuten, dass der Tod das letzte Wort hat. Und es wäre furchtbar, wenn der Tod das letzte Wort hat, denn die Heilige Schrift sagt, der Tod ist der letzte Feind des Menschen. Der Tod ist der letzte Feind des Menschen und Gottes Gedanken sind Leben. Darum ist die Auferstehung Jesu so wichtig und wir können das nicht trennen voneinander. Es ist eine Einheit. Die Auferstehung ist für uns Christen eine Gewissheit. Jesus war einerseits sicher tot. Warum sage ich das so besonders? Weil es immer wieder Versuche gibt, den Tod Jesu zu relativieren. Ah, der war vielleicht nur scheintot, vielleicht hat er irgendwie überlebt. Gerade kürzlich ist wieder ein neues Buch darüber erschienen, wo jemand eine Theorie aufstellt, warum Jesus doch überlebt hat und gar nicht tot war. Es sind mühsame Bestrebungen, denn es ist nichts klarer als das, wenn wir das Neue Testament lesen, dass Jesus wirklich tot war. Aber Jesus ist auch sicher auferstanden. Er lebt auch jetzt. Auch das wird immer wieder versucht zu relativieren. Ja, das mit der Auferstehung, das muss man geistlich betrachten. Man kann ja nicht glauben, dass Jesus körperlich auferstanden ist. Immer und immer wieder gibt es Versuche, dass man die Auferstehung relativiert, wegdiskutiert, vergeistlicht. Aber auch da muss ich sagen, nichts ist so klar, wenn man das Neue Testament liest, wie die Auferstehung, dass Jesus lebt. Das ist keine Einbildung der Jünger gewesen nach Ostern. So ist nämlich dann die Erklärung. Die Jünger, die waren so geschockt vom Tod Jesu, dann waren sie irgendwie hypnotisiert und dann haben sie sich eingebildet, dass Jesus auferstanden ist und dann haben sie das Christentum erfunden. Das ist tatsächlich die Geschichte, die man also in dieses Geschehen hineinlegen will. Aber damit wird man der Sache nicht gerecht, denn die Überlieferung ist ganz eindeutig, Jesus lebt. Und wir haben den Karfreitag, den Tag der Erniedrigung, der tiefsten Erniedrigung Jesu. Wir haben gelesen in diesem Christushymnus davon, dass Jesus freiwillig den Thron beim Vater im Himmel verlassen hat, er ist freiwillig auf die Erde gekommen, er ist freiwillig Mensch geworden, er hat Knechtsgestalt angenommen, er ist wie ein Sklave geworden, er ist ein Diener aller geworden und er wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite von diesem Christus-Hymnus, und den lesen wir heute, da muss man einschalten, das ist sehr intelligent, wenn man das tut. Der zweite Teil des Christushymnus spricht nun davon, dass Jesus erhöht ist. Und das wollen wir nun gemeinsam lesen. Da heißt es, denn diese Entschuldigung, Vers 9. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben, nämlich Gott hat Jesus hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Das ist Gottes Wort, so steht es geschrieben. So sind die Gedanken Gottes, so ist die Wahrheit, die wir aus der Heiligen Schrift kennenlernen. Und dieser Text spricht nicht direkt von der Auferstehung, das ist mir bewusst. Und trotzdem habe ich diesen Text gewählt, weil er zur Auferstehung passt. Nach der Erniedrigung kommt die Erhöhung. Und die Erhöhung Jesu Christi geschieht in zwei Schritten. Der erste Schritt ist der, dass Gott Jesus aus den Toten auferweckt. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Jesus, der Fürst des Lebens, konnte nicht vom Tod behalten werden, so heißt es. Und er ist auferstanden. Und das ist die Voraussetzung, dass Jesus dann 40 Tage später in den Himmel auffahrt und zur Rechten Gottes Platz nimmt. Sich auf den Thron Gottes setzt, dass er mit Gott, dem Vater, auf dem Thron sitzt. Und auch darüber haben wir alttestamentliche Texte, dass Jesus zu Rechten, dass der Messias zu Rechten Gottes sitzen wird. Psalm 110 zum Beispiel spricht davon, und ich habe wieder so ein Blättchen vorbereitet, für wo das Wichtigste zur Predigt drinnen steht. Da stehen all diese Stellen dann auch drinnen, das müsst ihr euch nicht jetzt irgendwie merken. Psalm 110, ein ganz wichtiger Psalm, ein messianischer Psalm, der bereits davon spricht, dass Jesus zu Rechten Gottes erhöht wird und am Thron Gottes sitzt. Und es ist so wichtig auch für uns, wie ich vorher schon angedeutet habe, dass Jesus nicht im Grab geblieben ist, denn sonst wären wir noch in unseren Sünden. Und Paulus sagte mal, Jesus ist unserer Übertretung wegen dahingegeben worden und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden. Dahingegeben, Erniedrigung, Tod und Auferweckung, Erhöhung gehören zusammen. Und Paulus sagt auch einmal, wenn Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Es ist elementar wichtig, dass Jesus auferstanden ist. Denn unser ganzer Glaube bedeutet nichts, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Und dann sagt Paulus noch einmal, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Weil wir etwas glauben, was nicht stimmt. Weil wir unsere Hoffnung auf etwas setzen, was nicht stimmt. Dann sind wir die elendsten von allen Menschen. Aber nein, wir dürfen gewissen, Jesus ist auferstanden. Viele alttestamentliche Stellen sprechen davon. Und ich möchte eine solche Stelle mit uns lesen. Und zwar ist hier die Rede aus einem Text 700 Jahre vor Christus, aus dem Propheten Jesaja, wo wir sehen, dass eine Ausdrucksweise, die wir auch in unserem Text von heute gelesen haben, hier bereits vorkommt. Da heißt es, Jahwe ist der Gott des Alten Testamentes, so ist sein Name im Alten Testament. Wendet euch zu mir, sagt Gott, und lasst euch retten, alle ihr Enden der Erde, die ganze Welt soll gerettet werden. Denn ich bin Gott und keiner sonst. Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen, ein Wort, das nicht zurückkehrt. Ja, jedes Knie wird sich vor mir beugen, jede Zunge mir schwören. Und sagen, nur in Jahwe, nur im Herrn ist Gerechtigkeit und Stärke. Zu ihm wird man kommen und es werden alle beschämt werden, die gegen ihn entbrannt waren. Hier sehen wir wiederum Gott als Herrscher, Jahwe als Herrscher. Und das Spannende ist ja hier, dass ein Wort, das wir auf Jesus bezogen gelesen haben, nämlich, dass jedes Knie sich beugen wird vor ihm und jede Zunge bekennen wird, dass Jesus Herr ist, nämlich König der Könige, Herr der Herren. Das sehen wir im Alten Testament auf den Gott des Alten Testamentes bezogen. Und daher können wir schließen, Yahweh ist Jesus. Jesus ist Yahweh. Das ist das Geheimnis der Dreieinigkeit, das wir auch letzten Sonntag schon kurz letzten Freitag kurz angesehen haben. Jesus ist Herrscher über alles, was es in dieser Schöpfung gibt. Die Rede ist von den himmlischen Wesen. Das sind die Engel und alle himmlischen Wesen, die es uns gibt, die Seraphime und wie sie alle heißen. Die irdischen sind alle Menschen, die jemals über diesen Erdboden gegangen sind. Der Markus hat in der Einleitung ein paar erwähnt. Gäbe es noch viele, 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 viele andere, die man erwähnen könnte, die in der Welt groß sind, die in der Welt wichtig sind oder gewesen sind. Sie werden sich vor Jesus beugen müssen und sie werden es tun. Und dann ist die Rede von den Unterirdischen und da kann man eventuell die bösen Mächte darunter sehen. Es ist die Rede von dem Teufel, von den Dämonen, die im Abyss, im Abgrund gefangen sind. Das könnte man eventuell damit mit den Unterirdischen sehen. Auch die Mächte der Bosheit müssen sich Jesus unterordnen. Jesus ist Sieger auch über die Mächte der Bosheit. Und all das, heißt es, geschieht zur Ehre Gottes des Vaters, damit der Name Gottes geehrt wird, so wie wir im Vater unser beten, Vater uns im Himmel, dein Name werde geehrt. Das wird geschehen in einer vollkommenen Art und Weise, wie wir es hier sehen. Wir müssen aber immer beachten, zuerst ist die Erniedrigung Jesu und dann kommt die Erhöhung Jesu. Es ist nicht umgekehrt. Zuerst ist die Erniedrigung Jesu, danach die Erhöhung Jesu. Und ich sage das deswegen so deutlich, denn wenn wir uns fragen, ja, was bedeutet denn die Auferstehung alles für uns? Ich meine, sie bedeutet sehr, sehr viel. Und was ich jetzt dann sagen werde, sind nur ein paar Aspekte davon. Ich sage das deswegen so deutlich, weil das auch für unser Leben gilt. Zuerst Niedrigkeit, dann erst Erhöhung. Jetzt niedrig und dann erhöht. Jesus sagt mehrmals in den Evangelien, mehrmals, in verschiedenen Zusammenhängen sagt er das. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Das sagt Jesus mehrmals. Es ist schwer für uns Menschen. Wir Menschen wollen hoch sein, wir wollen stark sein, wir wollen mächtig sein, wir wollen Sieger sein. Aber Jesus sagt, wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und das ist ein allgemein gültiges Prinzip. Das gilt. Jesus hat es vorgelebt. Jesus sagt, wir sollen in seine Fußstapfen treten. Und so wollen wir auch diesen Weg gehen. Und die Frage ist, wollen wir diesen Weg der Erniedrigung gehen? Wir haben schon im Philipperbrief einmal die Stelle gehabt, wo der Paulus den Leuten sagt, euch ist es geschenkt worden, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch mit Christus zu leiden. Euch ist es geschenkt worden, mit Christus zu leiden. Wir haben am Karfreitag von der Verachtung gesprochen, die Jesus gegenüber dargebracht worden ist. Wir haben dieses Ritzbild, dieses Graffito gesehen, wo ein Mann mit einem Eselskopf auf dem Kreuz hängt. diese totale Verachtung und Verspottung des gekreuzigten Jesus. Und jetzt sind wir Jesus-Jünger. Sind wir bereit, dass wir diesen Spott und diese Ablehnung, die Jesus entgegenkommt, sind wir bereit, das auch anzunehmen für uns? Oder wollen wir dem irgendwie ausweichen? Paulus sagte mal einer Gemeinde, die ganz jung gegründet wurde und wo er dann zurückkommt und dann die Christen ermutigt, treu im Glauben zu bleiben, sagt er, wir müssen durch viele Bedrängnisse hindurch in das Reich Gottes eingehen. Durch viele Bedrängnisse hindurch in das Reich Gottes eingehen. Seht ihr diese zwei Elemente? Bedrängnisse, das ist Erniedrigung. Reich Gottes, das ist Erhöhung. Das ist die Herrlichkeit, die uns verheißen ist. Es geht aber auch noch weiter. Paulus im Philipperbrief wiederum sehnt sich danach, dass Christus in seiner Kraft, in seinem Leben präsent ist. Paulus sehnt sich danach, dass sein Leib der Niedrigkeit umgestaltet werden wird zur Gleichheit mit dem Leib der Herrlichkeit Jesu Christi. Auch hier sehen wir die Hoffnung der Auferstehung. Er sagt, Paulus hat die Hoffnung, wenn Christus auferstanden ist mit einem Herrlichkeitsleib, dann habe auch ich die Hoffnung, einen Herrlichkeitsleib zu haben. Aber Paulus sagt, jetzt habe ich einen Leib der Schwäche, der Krankheit und des Todes. Bin ich bereit dazu, so durch dieses Leben zu gehen? In dem Bewusstsein, dass die Herrlichkeit, dieser Leib der Herrlichkeit, dass wir den erst bekommen. Sind wir auch bereit, wie wir es gehört haben in der letzten Predigt, wie Jesus sagt, glückselig die Armen im Geist, sind wir bereit, so zu leben, dass wir uns bewusst sind, dass wir arm im Geist sind. Und das bedeutet nicht, dumm zu sein, wie das oft missverständlich dargestellt wird. Es bedeutet nicht, dumm zu sein. Es bedeutet nur, mir bewusst zu sein, dass meine Erkenntnis Stückwerk ist. Mir bewusst zu sein, dass meine Erkenntnis vorläufig ist. Und wir haben gesprochen über die Situation, wenn wir in der Gemeinde zusammenkommen, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Und hier geht es darum, dass wir in Demut miteinander umgehen, dass wir uns bewusst sind, dass wir arm im Geiste sind, glückselig die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Jetzt Niedrigkeit und dann Herrlichkeit. Für mich ist es eine Spannung, in der wir leben. Wir leben als Christen in einer Spannung. Es wird auch immer wieder gesagt, wir leben als Christen in Dingen, die wir schon jetzt bekommen haben von Gott, und Dinge, die noch ausständig sind. Und beides ist präsent und ist eine Realität in unserem Leben. Wir haben gleichzeitig die Niedrigkeit, die wir spüren in unserem Leben, gleichzeitig mit der Tatsache, dass wir Königskinder sind. Wenn ihr euch erinnern könnt, ich habe in der Predigt am Karfreitag, das Bild des Wurmes gebracht, dass wir Menschen im Vergleich zu Gott wie Würmer sind. Aber das müssen wir sehen im Vergleich zu Gott. Das ist die eine Wahrheit. Auf der anderen Seite sind wir Königskinder. Jesus hat uns erlöst, Jesus hat uns geadelt zu Königskindern. Und beide Wahrheiten sind zugleich da. Und es ist oft schwer für uns, dass wir mit beiden Wahrheiten gleichzeitig leben können. Und das verursacht eine Spannung, in der wir stehen. Oder die Spannung, dass wir gleichzeitig die Schwäche in unserem Leib spüren. Jetzt kann ich schon mitreden. Jetzt bin ich nicht mehr 30 oder 20. Jetzt kann ich schon mitreden von dieser Schwachheit des Leibes, die man spürt. Die ist einfach da. Auch wenn wir die Kraft der Auferstehung spüren und auch wenn wir erleben dürfen, dass Jesus in dieser Schwachheit da ist und dass wir die Kraft der Auferstehung erleben dürfen, wie auch Paulus sich dann auch sehnt, nach dieser Kraft der Auferstehung in seinem Leben. Und er sagt nicht, dass ich es schon ergriffen habe, all diese Herrlichkeiten, oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge. Ich jage ihm nach, ob ich es auch ergreifen möge. Und es ist die Kraft der Auferstehung, die bereits jetzt in uns wirkt. Und diese Kraft der Auferstehung wirkt durch den Heiligen Geist in uns. Gott hat durch den Heiligen Geist etwas Neues in uns bereits geschaffen. Das Neue von der neuen Schöpfung ist bereits in uns. Und trotzdem ist das Alte der alten Schöpfung immer noch vorhanden. Wir sind gleichzeitig Bewohner einer hinfälligen Welt und wir sind auf der anderen Seite Bürger des Himmelreichs, sagt Paulus auch in diesem Philipperbrief, wo er sagt, wir sind Bürger des Himmelreiches, von woher wir auch Jesus erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zu einem Leib der Herrlichkeit. Und das ist die Hoffnung der Auferstehung. Wir tragen die Hoffnung der Auferstehung in uns und wissen genau aber, dass noch nicht alles vollendet ist. Was ist die Hoffnung der Auferstehung? Warum dürfen wir Hoffnung haben? Das Erste ist, die Auferstehung zeigt uns, dass unsere Schuld getilgt ist. Schuld, die jeder Mensch auf sich geladen hat, durch die Sünden, die er im Laufe seines Lebens begangen hat, die wir begehen, diese Schuld ist gesühnt. Gott hat Christus von den Toten auferweckt und er hat uns gezeigt dadurch, dass er das Opfer angenommen hat. Das Zweite ist, dass wir wissen um eine Welt der Herrlichkeit. Jesus hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Reich ist von einer anderen Welt. Mein Reich ist von einer Welt der Herrlichkeit. Das bedeutet, der Tod, und ich würde jetzt einmal meinen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit alle von uns einmal sterben werden, wenn nicht Jesus früher kommt und uns umgestalten wird. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Wir müssen nicht alles in dieses Leben hineinpacken. Das ist eine unglaubliche Befreiung. Wir haben das auch jetzt gesehen in dieser Corona-Zeit, wo die Angst umgegangen ist vor Krankheit, vor Tod, vor einer langen Krankheit. Was war die Botschaft? Wenn du Corona hast, wenn du stirbst, ist alles aus. Und von dieser Angst müssen wir nicht mehr geprägt sein. Wir müssen nicht mehr alles in dieses Leben hineinpacken und glauben, dass wir hier unsere Erfüllung finden müssen. Wir dürfen uns auf eine Welt der Herrlichkeit freuen, bei Jesus und mit Jesus. Dann haben wir aber heute auch gelesen von der Herrschaft Jesus, dass Jesus über alle Mächte herrscht. Und interessanterweise sagt die Heilige Schrift, dass die Gläubigen mit Jesus mitherrschen dürfen. Auch daran werden wir Anteil haben. Paulus sagt einmal im ersten Korintherbrief, ihr Korinther, ihr glaubt, dass ihr schon zur Herrschaft gekommen seid. Sagt der Irrtum, das ist noch nicht jetzt. Das ist in der Welt, die vor uns liegt, dass wir mit Christus Anteil an seiner Herrschaft haben werden. Und das Letzte habe ich auch schon kurz erwähnt, die letzte Hoffnung, die wir haben, nicht die letzte, Blödsinn, eine wichtige Hoffnung, die mit der Auferstehung in Verbindung steht, ist die Tatsache, dass die Kraft der Auferstehung bereits jetzt in uns wirkt. Und zwar durch den Heiligen Geist. Gott hat uns seinen Geist gegeben wie eine Anzahlung, heißt es einmal. Das heißt, wir haben den Heiligen Geist schon jetzt und durch den Heiligen Geist haben wir einen Vorgeschmack von all dem, was wir einmal bekommen werden. Es ist ein Angeld und diese Anzahlung, die zeigt uns, ja, es wird tatsächlich einmal so sein, wie Jesus gesagt hat. Es wird tatsächlich einmal so sein, wie es in den Seligpreisungen heißt. Ich habe auf dem Zettel die Seligpreisungen abgedruckt, weil sie so schön sind. Wo Jesus sagt, glückselig seid ihr, die ihr jetzt trauert. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt verfolgt werdet. Denn ihr werdet all an dieser ganzen Herrlichkeit des zukünftigen Lebens Anteil haben. Und das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und diese Hoffnung der Herrlichkeit wollen wir uns an diesem Ostersonntag zusprechen. Jesus ist auferstanden. Das ist kein Wunschdenken. Gott hat sich verbürgt und wir dürfen durch den Heiligen Geist und auch durch die Kraft, die wir durch diesen Heiligen Geist in unserem Leben haben, wahrhaftig erleben, dass Jesus auferstanden ist und dass es die Welt, die zukünftige herrliche Welt tatsächlich gibt. Ich möchte mit diesem Gedanken schließen. Amen. Großer Gott, wir beten dich an im Namen Jesu. Du hast Jesus von den Toten auferweckt. Das Grab war leer und ist immer noch leer. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Was ist das für eine Botschaft? Danke, dass wir sie haben dürfen. Danke, dass wir uns heute in besonderer Weise darüber freuen dürfen. Und doch ist auch jeden Tag Ostersonntag, weil wir jeden Tag in dieser Auferstehungshoffnung leben. Weil wir jeden Tag in der Kraft des Heiligen Geistes leben dürfen. Danke, dass du jetzt schon da bist. Danke, dass es nicht ein Wunschdenken ist, dass wir uns einbilden, sondern dass es eine Realität ist. Ich bete darum, dass du uns heute segnest an diesem Sonntag, dass du uns heute in besonderer Weise diese Gewissheit schenkst, dass wir auch in Freude miteinander umgehen dürfen. Wir danken dir dafür. Amen.